Weltfunk.
Weltfunk heute mit der Tibet-Initiative Deutschland Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm e.V. Und am Mikrofon sind Sonja Putz, Bernd Doring und Dominik Köstler. Free.
Für diejenigen unter euch, die unsere Gruppe noch nicht kennen, möchte ich ein paar Worte zur Tibet-Initiative verlieren. Die Tibet-Initiative Deutschland wurde 1989 gegründet. Es gibt bundesweit ca. 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen. Es gibt 2000 Mitglieder und eben auch in Ulm, Neu-Ulm, gibt es seit über 20 Jahren eine Regionalgruppe. Die Zielsetzung unseres Vereins ist das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter, die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet. Unsere Organisation ist politischer Art. In unserer Gruppe sind wir zurzeit etwa 8 Aktive und wir würden uns natürlich über jedes weitere Mitglied sehr freuen. Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen.
Und die Themen unserer heutigen Sendung sind zum Ersten der 28. Geburtstag des Panchen Lama, Gedün Tschöki Nima, der am 25. April 1989 in Nakchu, Tibet, geboren wurde. Gedün Tschöki Nima und seine Eltern wurden 1995 vom chinesischen Staat entführt. Zweites Thema ist heute das buddhistische Bildungszentrum Larungar. Free
FM. Warum musste Gedün Tschöki Nima verschwinden? Um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal klar machen, dass die buddhistische Philosophie von einer Wiedergeburt ausgeht. Der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt bedingt sich durch die Taten eines Menschen und das sich daraus ergebende Karma. Im tibetischen Buddhismus hat sich für hochentwickelte spirituelle Personen die Tradition der bewussten Wiedergeburt entwickelt. Sowohl beim Panchen Lama als auch beim Dalai Lama geht man von einer bewussten Wiedergeburt aus. Somit wird traditionell nach dem Tod eines der beiden eine Suchkommission beauftragt, die Reinkarnation des verstorbenen Vorgängers ausfindig zu machen. Der Panchen Lama gilt als wiedergeborener Buddha des unermesslichen Lichts, auf Sanskrit Amitabha. Er hat offiziell keinerlei politische Aufgaben, aber durchaus Einfluss. Das Verhältnis der beiden zueinander wird mit Vater-Sohn oder Sonne-Mond umschrieben, wobei der Dalai Lama, er gilt als wiedergeborener Buddha des Mitgefühls, auf Tibetisch Chenresi, auf Sanskrit Avalokiteshvara, die religiös höhere Position einnimmt. Der Panchen Lama ist jedoch ein unentbehrliches Glied in der Kette, die zur Anerkennung des reinkarnierten Dalai Lama führt. Wie die Sache im Fall des 11. Panchen Lama ablief, erzählen wir in aller Kürze. Gedün Tschöki Nima wurde am 25. April 1989, also vor 28 Jahren, in Nakchu, Tibet geboren. Eine geistliche Suchkommission erkannte ihn als Reinkarnation des im Januar 1989 verstorbenen 10. Panchen Lama. Der Dalai Lama, geistliches Oberhaupt der Tibeter, bestätigte diese Entscheidung. Im Mai 1995, kurz nachdem er durch den Dalai Lama als Reinkarnation des 10. und somit als 11. Panchen Lama anerkannt war, verschwand der mittlerweile 6 Jahre alte Junge und mit ihm seine Eltern. Erst 1997, auf internationale Nachfragen, gab die chinesische Regierung zu, den Jungen und seine Eltern festzuhalten, um sie vor tibetischer Separatisten zu schützen. Schuld an der Maßnahme sei allein die Dalai-Clique, die Versuche, das Mutterland zu spalten. Gedün Tschöki Nima war mit seinen 6 Jahren also einer der jüngsten politischen Gefangenen. Seit 1997 kommt bei Nachfragen, wenn überhaupt, nur die stereotype Antwort, er führe ein normales Leben. Anstelle des verschwundenen Jungen Tschöki Nima ließen die Chinesen ebenfalls 1995 einen etwa gleichaltrigen Buben als Reinkarnation des verstorbenen 10. Panchen Lama auswählen und mit viel Gepränge in sein Amt als 11. Panchen Lama einsetzen. Auf ihn werden wir noch zurückkommen. Weltfunk.
Hinter dieser chinesischen Einmischung in die Auswahl des Panchen Lama und damit in die ureigenen religiösen Belange der Tibeter steckt die eiskalte Machtpolitik der Kommunistischen Partei Chinas. Wir haben vorhin gehört, der Panchen Lama sei ein unentbehrliches Glied in der Kette, die zur Anerkennung des reinkarnierten Dalai Lama führt. Das heißt, nach tibetischer Tradition muss der Panchen Lama den wiedergeborenen Dalai Lama als solchen anerkennen, ebenso wie der Dalai Lama die Reinkarnation des Panchen Lama anerkennen muss. Wenn also an die Stelle des wiedergeborenen Panchen Lama eine Marionette der Chinesen tritt, dann ist es, sollte der jetzt bald 82-jährige Dalai Lama sterben, möglich, einen Menschen als dessen Wiedergeburt anerkennen zu lassen, den die Machthaber vorgeben. Der junge Panchen Lama Gedin Choki Nima und seine Familie, die von den chinesischen Behörden festgehalten werden, sind direkte Opfer dieses Machtkampfes, aber nicht die einzigen. Der Leiter der von den chinesischen Machthabern eingesetzten Suchkommission, Chadrel Rinpoche, der den Dalai Lama über die Ergebnisse seiner Suche unterrichtet hatte, wurde wegen Weitergabe von Staatsgeheimnissen zu 6 Jahren Haft und 3 Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. Auch nach Verbüßung seiner Gefängnisstrafe wurde er an einem unbekannten Ort festgehalten. Er blieb verschollen, bis 2014 die Nachricht von seinem Tode überraschte. Internetquellen sprechen davon, dass er vergiftet worden sei. Der Generalsekretär der Suchkommission saß 5 Jahre im Gefängnis mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er starb 2011 an den Folgen der medizinischen Unterversorgung während seiner Haft- und Arrestzeit. Die Marionette Chinas war somit 1995 als 11. Panchen Lama etabliert worden und diejenigen, die den eigentlichen Kandidaten Choki Nima aufgefunden hatten, sind heute zum Schweigen gebracht. Der Name des Panchen Lama von Chinas Gnaden ist Gyaltsen Norbu, geboren 1990. Seine Eltern sind, was sicher niemanden verwundern wird, Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas. Gyaltsen Norbu lebt in Peking und wird dort im Geist der Partei geschult, aber auch in spiritueller Hinsicht auf seine Rolle als Panchen Lama vorbereitet. Gläubige Tibeter lehnen die Wahl Gyaltsen Norbus ab und wollen ihn nicht als 11. Panchen Lama anerkennen. Das zeigte sich deutlich, als Gyaltsen Norbu im Jahre 2004 ein Kloster nahe Kumbum im Nordosten Tibets besuchte. Die Mönche und Laien der Umgebung waren von den Behörden aufgefordert worden, dort zu erscheinen, um seinen Segen zu empfangen. Dem leistete jedoch niemand Folge, im Gegenteil. Es gab Gerüchte über geplante Protestaktionen. Daraufhin steckten die Behörden kurzerhand Soldaten und Polizisten in Mönchsroben, um das Empfangskomitee für Gyaltsen Norbu zu bilden. Diesem blieb jedoch nicht verborgen, dass die verkleideten Sicherheitskräfte in keiner Weise mit den religiösen Ritualen vertraut waren. Als er anschließend die Wahrheit über den staatlich inszenierten Aufzug erfuhr, soll er, nach Informationen der exiltibetischen Zeitschrift Tibet Times Newspaper, sehr erschüttert gewesen sein. Der gleichen Quelle zufolge traf er unmittelbar danach die Mutter des verstorbenen 10. Panchen Lama, Sonam Dölma. Sie legte ihm dar, warum er unter der Bevölkerung so unpopulär sei und fragte ihn, ob er sich als Inkarnation ihres verstorbenen Sohnes betrachte. Dies soll Gyaltsen Norbu spontan verneint haben. Darauf reagierten die Chinesen panisch und empört. Sie schränkten die öffentlichen Auftritte von Gyaltsen Norbu ein. Der Mutter des 10. Panchen Lama wurden alle Titel aberkannt, die man ihr im Laufe der Jahre verliehen hatte. Sie starb im Juni 2012, 97-jährig.
Free FM.
Um Gyaltsen Norbu, den von China bestimmten 11. Panchen Lama, wurde es in der Tat sehr ruhig. Wenn alles gut liefe, wäre er schon lange im Ausland als Symbol der Religionsfreiheit in Tibet hochstilisiert worden. Immerhin ist er aber Abgeordneter des Volkskongresses, wie das Pseudo-Parlament Chinas genannt wird. Am 10. März 2015 überraschte eine Mitteilung von Johnny Erling Peking in der Welt unter dem Titel »Chinas buddhistische Marionette begehrt auf«. Wir geben Auszüge daraus wieder. Seit 20 Jahren erzieht die chinesische Führung den Panchen Lama, den zweithöchsten religiösen Führer Tibets, in ihrem Sinne. Ausgerechnet er kritisiert nun die Politik in dem besetzten Gebiet. Seit Jahren setzen die Behörden jedem Kloster einzeln Obergrenzen für die Zahl seiner Mönche und beschränken so die Gesamtzahl. Auf diese Weise macht Peking Politik im buddhistischen Tibet. Doch an diesem System regt sich nun Kritik. Die Quoten unterminierten die religiösen Traditionen Tibets und sollten deshalb aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Das verlangt jemand, von dem China Kritik am wenigsten erwartet hätte. Gyaltsen Norbu, der wiedergeborene 11. Panchen Lama. Norbu wirft China Einmischung und Gängelung des tibetischen Buddhismus vor. In dem dreiseitigen Antrag, der der Welt vorliegt, schreibt er, dass die Quotierungen zur unzureichenden Betreuung der Gläubigen führe und letztlich die Selbstentwicklung des tibetischen Buddhismus beeinträchtige. In manchen religiösen Einrichtungen Tibets gebe es nicht mehr als 4 Mönche pro Kloster. So seien etwa in keinem der 75 Klöster in der Region Ali in West-Tibet genug Mönche, um Meditationsgruppen zu bilden. Norbu beklagte außerdem die Gängelung der Mönche. Sie dürften nur mit Passierscheinen durch das Land reisen. Peking, das Norbus Erziehung von früher Kindheit an überwacht, um über ihn eines Tages Einfluss auf die tiefgläubigen Tibeter nehmen zu können, bekam ein Problem. Als eine Kopie des Antrags im Internet erschien, ließen die Behörden sie nach wenigen Stunden löschen. Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua durfte nur bestätigen, dass der Panchen Lama einen Antrag eingereicht hatte, talentierte religiöse Persönlichkeiten auszubilden, um die Tradition des tibetischen Buddhismus noch besser mit der sozialistischen Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen. Die heiklen Passagen ließ die Agentur aus. Dazu passt eine weitere Meldung, die am 3. Juli 2015 in der Frankfurter Allgemeinen erschien. Unter dem Titel »Patrioten auf Bestellung« berichtete Petra Kolonko aus Peking, dass Gyaltsen Norbu eine Privataudienz bei Chinas Parteichef Xi Jinping erhalten habe. Eine sehr seltene Ehre für einen Religionsführer. Doch zitieren wir kurz Frau Kolonko. Xi Jinping hielt ihm eine Predigt über die Eckpunkte der chinesischen Tibet-Politik und forderte von dem jungen Mönch, ein patriotischer Religionsführer zu werden. Die Audienz hatte den Zweck, den Panchen Lama in die Pflicht zu nehmen. Denn der junge Tibeter, der ein Ehrenamt in Chinas Pseudoparlament hat, hatte beim Volkskongress im Frühjahr erstmals Kritik an der chinesischen Tibet-Politik anklingen lassen. Durch die staatlich verfügten Zulassungsbeschränkungen in den Klöstern gebe es nicht genügend Mönche und Nonnen. Um die Weiterverbreitung des religiösen Wissens, die in Tibet in den Tempeln stattfindet, sei gefährdet, schrieb der Panchen Lama in einer Eingabe, deren kritische Punkte bis heute von den chinesischen Medien verschwiegen wurden. Kritik von dieser Seite und zu dieser Zeit kommt der chinesischen Führung sehr ungelegen, Soweit Petra Kolonko in der FAZ.
Weltfunk.
Die Anerkennung des von Peking gekürten Panchen Lama durch die tibetischen Buddhisten ist jedoch nicht gestiegen, wie folgende Episode zeigt. Wir entnehmen Sie einen Beitrag von Chada Kone im Tibet-Fokus Nummer 134 vom Dezember 2016. Vom 21. bis 24. Juli 2016 hielt der von China eingesetzte Panchen Lama im Stammkloster der Panchen Lamas in Shigatse die Kalachakra-Zeremonie, eine spirituell hoch anspruchsvolle Zeremonie, ab. Für diesen Anlass musste noch ein Dekret erlassen werden, dass mindestens 2 Personen von jeder Familie in Shigatse daran teilnehmen müssen. Auf dem Pressefoto ist die Menge des Publikums auch durchaus überschaubar. Der große Vorsitzende Mao, der damals dem jungen Dalai Lama verkündete, dass Religion Opium für das Volk sei, wird sich ob dieser grotesken Handlungen mehrmals im Grab bzw. im Glaskasten gedreht haben. Aber gerade das Bizarre und das Widersprüchliche in diesem Vorgehen lassen auf einem unbedingten Willen in dieser Sache schließen, der zum Ziel haben könnte, die spirituelle Deutungshoheit in Tibet über mehrgleisige Strategien zu erlangen. Es mutet wie ein Schachspiel an, das von langer Hand geplant und die Figuren geschickt in Position gebracht wurden, um in entscheidenden Phasen, wie vielleicht in der für Tibeter schwierigen Übergangsphase ohne Dalai Lama, Zug um Zug die Verwässerung der Religion in Tibet voranzutreiben. Und die kürzliche Ernennung des chinesischen Vizepolizeiministers Meng Hongwei als Präsident von Interpol, der größten Polizeiorganisation der Welt, könnte sich als ein besonders gefährlicher Schachzug in dieser Partie offenbaren. In einer Zeit, die einem Präsidenten Trump möglich machte, der sich erfolgreich der postfaktischen Politik bediente, in der die Fakten nicht mehr im Mittelpunkt stehen, ist es fahrlässig, darauf zu vertrauen, dass der lebendige tibetische Buddhismus als einigender und identitätsstiftender Faktor im tibetischen Widerstandsgeist unbeschadet diese Herausforderung übersteht. Die Macht der Worte und die Macht, die in deren ständigen Wiederholungen steckt, dürfen im Kampf um Ideen und Wahrheiten nicht unterschätzt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass in absehbarer Zeit auch der Geist, der Larungar zum Blühen brachte, von der Kommunistischen Partei Chinas zerstört wird. Soweit Chona Kone im Tibet-Fokus vom Dezember 2016. Mit dem Namen Larungar haben wir das Stichwort für unser nächstes Thema, das natürlich ebenfalls um die Missachtung der Religionsfreiheit durch Chinas Partei und Regierung kreist.
Free FM. Sprach der Tibet-Fokus noch vom Geist, der Larungar zum Blühen brachte, so müssen wir hier klar sagen, Larungar blüht nicht mehr. Schon in unserer Weltfunksendung vom 2. Februar diesen Jahres hatten wir ausführlich über die dortige Situation berichtet und auf die Protestaktionen der Tibet-Initiative hingewiesen. Deshalb wiederholen wir hier nur kurz das Wichtigste, bevor wir die Entwicklung seit Februar betrachten. Larungar ist das weltweit größte buddhistische Lehrinstitut und liegt im osttibetischen Bezirk Kharzhe nahe der Stadt Sertar, in einem Landesteil also, der 1965 aus Tibet ausgegliedert und der chinesischen Provinz Sichuan zugeschlagen wurde. Mit vollem Namen heißt die Einrichtung Buddhistisches Lehrinstitut Larung der 5 klassischen Wissenschaften. Sie wurde 1980 nach Ende der chinesischen Kulturrevolution gegründet, um der buddhistischen Lehre wieder eine Heimat zu geben. Für ein Studium in Larungar gab es keine Aufnahmeprüfung und keine Altersbeschränkung. Etwa 10.000 der dort Studierenden waren Nonnen oder Mönche, die von buddhistischen Klöstern kommen und nach Beendigung ihrer Ausbildung wieder in ihr Kloster zurückkehrten oder sich an einem anderen Ort niederließen, um die buddhistische Lehre zu verbreiten. Dazu kam etwa die doppelte Menge an Laienpraktizierenden und Pilgern. Eine Quelle spricht von bis zu 50.000 Menschen, die schon in Larungar zusammengekommen sein sollen. Sie konnten nicht alle in den festen Häusern des Lehrinstituts unterkommen, sondern haben sich zum Teil in provisorischen Behausungen einquartiert. Wenn die chinesische Regierung die Möglichkeiten buddhistischer Ausbildung begrenzt, wir haben vorhin die entsprechende Kritik des Panchen Lama gehört, ist es verständlich, dass die noch vorhandenen überlastet sind, denn der Bedarf an spiritueller Unterweisung ist nach wie vor groß. Zwischen August 2015 und April 2016 wurde ein Plan zum Abriss von Unterkünften und zur Vertreibung von Nonnen und Mönchen festgelegt, mit dem Ziel, die Zahl der in Larungar studierenden Nonnen, Mönche und Laien auf 5000 zu begrenzen und die provisorischen Behausungen weitestgehend abzureißen. Das Vorgehen wurde begründet mit Überbevölkerung, Brandschutz und Hygieneproblemen. Die Proteste nationaler und internationaler Institutionen, auch eine Resolution des EU-Parlaments vom 15. Dezember 2016 gegen dieses Vorgehen, wurden von den Chinesen nicht beachtet. Am 31. Oktober 2016 wurde bekannt, dass die ausgewiesenen Nonnen und Mönche gezwungen würden, per Unterschrift zu garantieren, niemals mehr nach Larungar zurückzukehren. Weiter hieß es, Vertriebene würden zu sogenannten patriotischen Umerziehungsmaßnahmen genötigt. Meist müssten tibetische Buddhisten zum Beispiel dem Dalai Lama abschwören. Erst dann dürften sie wieder in ihre Heimatstätte zurückkehren. Von der Gesellschaft für bedrohte Völker kam am 9. Januar dieses Jahres folgende Pressemeldung. Chinas Behörden haben Weihnachten erneut 500 Nonnen und Mönche dauerhaft aus dem Kloster und buddhistischen Lehrinstitut Larungar in Tibet ausgewiesen. Damit erhöht sich die Zahl der seit August 2016 aus Larungar ausgewiesenen buddhistischen Nonnen und Mönche auf 5100. Chinas Religionsbehörden können über Planerfüllung nach Peking melden. Am 17. Januar 2017 meldete Radio Free Asia, die Abrissarbeiten seien Anfang Januar wegen des Wintereinbruchs unterbrochen worden, sollten aber in einer dynamischeren Gangart im Frühjahr fortgesetzt werden. Das geschah ebenfalls laut Radio Free Asia bereits im Februar und mit dem Ziel, die Aktion bis Ende März abzuschließen. Soweit unser Wissensstand, wie wir ihn in unserer Sendung vom 2. Februar weitergegeben haben.
Weltfunk.
Am 23. März informierte laut Radio Free Asia einer der Äbte die Studierenden. Von 2016 bis jetzt haben insgesamt 4.828 Mönche und einige Nonnen Larungar verlassen und nun sind noch 250 aus der Provinz Qinghai übrig, die auch bald gehen werden. Nach ihrer Abreise braucht keiner mehr dieses Zentrum zu verlassen. Er ermahnte die Anwesenden, nicht gegen das, was er die Umsetzung der chinesischen Regierungspolitik nannte, zu protestieren. Diejenigen, die uns verlassen haben, taten dies nicht aus freien Stücken. Sie alle gingen gegen ihren Willen. Und ob sie nun einen Ort hatten, wohin sie gehen konnten oder nicht, so mussten sie dennoch abreisen. Nach Monaten der Zerstörung der monastischen Behausungen durch chinesische Arbeitsbrigaden müssen noch etwa 2000 abgerissen werden, fuhr der Abt fort. Diese Arbeit wird morgen am 24. März beginnen. Ein Reisender, der kürzlich durch die Gegend kam, berichtete Radio Free Asia, er habe gesehen, wie Mönche und Nonnen in einigen Fällen sogar vor dem festgesetzten Abbruchtermin sich gegenseitig dabei halfen, ihre Behausungen abzureißen. Das taten sie, damit sie ihre Habseligkeiten sammeln und das Bauholz für spätere Verwendung sichern können. Human Rights Watch berichtet unter dem 3. April, deutsche Übersetzung vom 12. April, über Umerziehungsmaßnahmen an Nonnen und Mönchen und beruft sich dabei auf ein Video, das in sozialen Medien zirkuliert. Das Video zeigt 25 junge Tibeterinnen mit geschorenen Köpfen, die wie Nonnen aussehen und Soldatenkleidung tragen, in einem im tibetischen Stil gebauten Polizei- oder Amtsgebäude stehen. Sie sangen im Einklang: Tibeterinnen und Chinesinnen sind Töchter derselben Mutter und der Name der Mutter ist China. Teil eines häufig von den Offiziellen in Tibet benutzten Liedes, das propagieren soll, dass Tibeter ethnisch oder kulturell Chinesen seien. Ein zweites Video zeigt 12 tibetische Nonnen auf der Bühne eines Theaters vor einem Publikum tanzen, das vermutlich aus Offiziellen bestand. Die in ihre Roben gekleideten Nonnen führen einen choreografierten Tanz zu dem Lied der befreiten Sklaven auf. Ein Banner mit der Aufschrift Abschlussfeier zum Lehrgang in Gesetz und Politik für buddhistische Mönche und Nonnen, Kreis Kongpo Gyamda, hängt über der Bühne. Kongpo Gyamda liegt im Regierungsbezirk Nintri und das Video könnte am 10. November 2016 entstanden sein. Der Zeitpunkt und die Umstände, unter denen die zwei Videos aufgenommen wurden, lassen darauf schließen, dass die abgebildeten Nonnen 2016 aus Larungar oder Yachengar ausgewiesen wurden. Buddhistische Nonnen geloben gewöhnlich im 6. der 10 Novizengelübde, die sie bei der ersten Ordination ablegen, sich des Singens, Tanzens und des Vergnügens zu enthalten. Das weist darauf hin, dass diese Darbietungen unter Zwang erfolgten und dass die Offiziellen diese Nonnen singen und tanzen ließen, um sie zu demütigen und in Verlegenheit zu bringen. Der Umgang der Regierung mit diesen Nonnen verletzt deren Recht auf Religionsfreiheit und kommt einer entwürdigenden Behandlung gleich, die in der Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung verboten wird. Dieser Konvention hat auch China zugestimmt. Aus anderen Quellen erfuhr Human Rights Watch, dass sich generell keine ehemaligen Mönche und Nonnen, die in die tibetische autonome Region, TAR, zurückgeschickt wurden, irgendeinem Kloster anschließen dürften. Was bedeutet, dass sie als sogenanntes mobiles religiöses Personal gelten. Seit einer offiziellen Verlautbarung im September 2012 dürfen derartige, keiner Institution angehörenden Mönche und Nonnen in der TAR keine religiösen Rituale außerhalb ihres Hauses durchführen, es sei denn, sie besitzen eine spezielle Erlaubnis dazu. Demzufolge können die aus Larungar zurückgeschickten Mönche und Nonnen auch keine religiösen Dienste für andere Leute übernehmen, was ihre normale Einkommensquelle war. Tibeter in der TAR haben es daher immer schwerer, Geistliche zu finden, die bei Bestattungen und anderen Familienfeiern Gebete rezitieren. Free.
Auch die Vertreibung tausender Menschen aus den buddhistischen Zentren, die Zerstörung ihrer Behausungen, die Umerziehung und Demütigung von Nonnen und Mönchen sind Teil des großen Schachspiels, von dem Choda Kone im Tibet-Fokus gesprochen hat, dem chinesischen Kampf um die Beherrschung Tibets, seiner Menschen und seiner Ressourcen. Es ist wichtig, immer wieder aufzuzeigen, in welcher Weise der chinesische Staat in die Religionsausübung der Tibeter eingreift und damit deren Menschenrechte missachtet.
Weltfunk.
Der Weltfunk bei Radio Free FM, heute mit der Tibet-Initiative Deutschland, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Mehr Infos über die Tibet-Initiative, die gibt's unter www.tibet-initiative.de oder unter tibet-ulm.de und auch auf Facebook unter Tibet Ulm. Wer selbst interessiert ist und mitmachen möchte, das nächste Treffen der Tibet-Initiative findet am Montag, den 8. Mai 2017 um 19 Uhr im Museumscafé im Ulmer Museum statt. Und die nächste Sendung auf Radio Free FM im Weltfunk zum Thema Tibet, die gibt es am Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 18 Uhr. Verantwortlich für die Sendung waren Sonja Putz, Bernd During und Dominik Köstler.
Free FM.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tanka-Malerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Und der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was mir alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.
Weltfunk.